Liebe Brüder und Schwestern, am vergangenen Sonntag hat unser Pastor Niklas Lahrs über die Dreieinigkeit gepredigt. Und im Anschluss an die Predigt haben wir uns im Foyer unterhalten und sind zu der Entscheidung gekommen, heute geht es um den Heiligen Geist als eine der drei Personen der Dreieinigkeit Gottes. Und der Heilige Geist ist ja ganz spannend, weil er Gottes Geist in uns ist. Und das ist ja etwas ganz Wunderbares, dass Gott uns so nahe kommt. Aber wir sehen auch, dass der Heilige Geist immer wieder für Missverständnisse gesorgt hat, sogar zu Streit geführt hat. Schon ganz am Anfang, in der Apostelgeschichte 2, lesen wir in den Versen 12 und 13, da wird ja der Heilige Geist mit großen Brausen ausgegossen, Feuerzungen werden sichtbar und der Geist Gottes kommt auf die Jünger. Und dann lesen wir über das, was dann da geschieht und wie die Leute reagieren. Apostelgeschichte 2, 12, sie entsetzten sich über alle und wurden ratlos und sprachen einer zu dem anderen, was will das werden? Andere aber hatten ihren Spott und sprachen, sie sind voll von süßen Wein. Die sind ja alle betrunken. Das hat nichts mit dem Heiligen Geist zu tun, das hat nichts mit Gott zu tun. Die haben einen in der Krone. Im Jahr 1054 hat es in Europa etwas Großes gegeben. Und zwar hat sich die Ostkirche von der Westkirche getrennt. Man nennt das auch das morgenländische Schisma, also eine Spaltung zwischen Westkirche in Rom und Ostkirche in Byzanz, heute Konstantinopel. Warum haben sich denn die Kirchen so auseinanderdividiert? Warum konnten die auf einmal nicht mehr reden? Wegen des Heiligen Geistes. Weil die Westkirche gesagt hat, ja, der Heilige Geist kommt aber nicht nur vom Vater, sondern er kommt auch vom Sohn. Und da haben sie ein kleines lateinisches Wort in die Glaubensbekenntnisse eingeführt, Filioque, und vom Sohn. Und deswegen haben die sich gestritten. Ist doch verrückt. Deswegen sind die Kirchen auseinandergegangen und deswegen reden die bis heute nicht mehr miteinander, sage ich jetzt etwas zugespitzt. Es gab auch noch andere Gründe, das will ich jetzt nicht vertiefen, aber es zeigt, der Heilige Geist ist auch immer als dritte Person der Gottheit etwas Verwirrendes, etwas, was Missverständnisse hervorruft. Und man könnte jetzt in der Kirchengeschichte noch weitersehen und würde noch mehr solche Missverständnisse finden. Deshalb wollen wir jetzt aus der Heiligen Schrift, aus der Bibel selbst herausfinden, wer ist der Heilige Geist? Wie kommt denn der Heilige Geist? Und was tut der Heilige Geist? Diese drei. Wer ist er? Wie kommt er? Und was tut er? Also wer ist der Heilige Geist? Wir lesen in Johannes 4, Vers 24, Gott ist Geist und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Gott selbst ist Geist. Und wenn wir diesen Gott anbeten wollen, dann können wir das erst einmal gar nicht, weil wir nicht kompatibel sind mit ihm. Wir kennen das aus der Computersprache, wenn zwei Geräte nicht miteinander kompatibel sind, dann stimmt etwas mit der Software nicht. Dann sind die beiden nicht auf einem Level mit ihrer Software. Da muss man die erst auf ein Level bringen, damit die miteinander kommunizieren können, damit sie miteinander kompatibel sind. Und das macht Gott durch seinen Heiligen Geist. Gott ist Geist und wir sind Sünder, wir sind Fleisch. Wir können mit Gott gar keine Gemeinschaft haben, aber Gott gibt seinen Geist, damit die Gemeinschaft hergestellt wird. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Dieser Heilige Geist, den gibt Gott in uns und er ist aber nicht nur einfach ein Teil von Gott, so als ob er sich etwas so herausschneidet und dann kommt das in uns herein, sondern er ist eine eigenständige Person. Ganz Gott, aber eine eigenständige Person. Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Geist. Und das sehen wir daran, dass in der Bibel, zum Beispiel in Matthäus 28, immer wieder an verschiedenen Stellen die Rede ist vom Vater, vom Sohn, vom Heiligen Geist. Da sagt Jesus ganz am Ende, als er den Taufbefehl gibt, taufet sie, den Missionsbefehl, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und da macht Jesus deutlich, diese drei, der Vater, der Sohn und der Geist, die gehören untrennbar zusammen, sind aber doch drei unterschiedliche Persönlichkeiten in der Gottheit. Und das hat Niklas sehr schön herausgearbeitet, das haben nun die Kirchenväter alles erfasst in der Bibel und wollten das nun in Worte fassen. Und deshalb gibt es die Begriffe ein Gott und drei Personen, obwohl das so in der Bibel nicht drin steht als Satz. Und wir hören dreieiniger Gott, obwohl das auch so nicht in der Bibel steht. Aber so wie Niklas es gesagt hat, sie haben aus der Bibel heraus verstanden, wie Gott sich offenbart. Als Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Und ihr müsst mal darauf achten beim Bibellesen, dass der Heilige Geist sehr wohl als eigenständige Person handelt. Dann heißt es zum Beispiel, und der Heilige Geist berief Paulus und Barnabas zu ihrem Dienst. Oder man kann den Heiligen Geist dämpfen. Oder man kann ihn betrüben. Und solche Dinge. Also der Geist agiert ganz eigenständig als Person, aber natürlich nie eigenständig, sondern immer in Verbindung mit dem Vater und dem Sohn. Auch interessant müsst ihr auch beim Bibellesen mal schauen, Römer 1 oder Römer 5 oder Johannes 14. Ihr werdet immer wieder in Bibelabschnitten feststellen, da ist erst vom Vater die Rede, dann im selben Abschnitt vom Sohn, dann im selben Abschnitt vom Heiligen Geist. Und man merkt, dass die eins sind und immer in derselben Aktion sind. Das, was die machen, das machen die in Einheit. Alle drei sind immer miteinander an den Dingen beteiligt, die Gott tut. Man nennt solche Texte auch, oder man sagt dazu, dass sie in einer trinitarischen Struktur aufgebaut sind. Also in einer Dreierstruktur. Müsst ihr einfach mal drauf achten. Vater, Sohn, Geist. In dem Text kommen die drin vor. Also aufgebaut in einer trinitarischen Struktur. Und damit will Gott uns durch die Bibel hindurch sagen, ich bin ein Gott und ich bin drei Personen. Das haben die Kirchenväter begriffen. Deswegen heißt es zum Beispiel im Athanasium, das ist ein ganz frühes Kirchenbekenntnis, dass wir den einen Gott in der Dreieinigkeit und die Dreieinigkeit in der Einheit verehren, ohne dabei die Personen zu vermischen und ohne die Wesenheit zu trennen. Denn eine Person ist die des Vaters, eine andere die des Sohnes, eine andere die des Heiligen Geistes. Aber der Vater und der Sohn und der Heilige Geist haben nur eine Gottheit. Die gleiche Herrlichkeit, gleich ewige Majestät, wie der Vater ist, so ist der Sohn und so der Heilige Geist. Man kann sich darüber trefflich streiten, man kann aber auch einfach nur stille werden und anbeten. Es gibt Dinge in Gott, die sind höher als alle Vernunft. Das sagt Gott ja auch in seinem Wort. Es gibt Dinge, da kommen wir mit unserem Verstand, der ja so begrenzt ist, nicht hinterher. Dass der eine Gott zugleich drei ist, das ist Grund zu staunen und zu loben und zu preisen und zu anbeten. Ein Gott in drei Personen. Jetzt möchte ich eine ganz praktische Frage daraus ableiten. Man kann sich ja jetzt die Frage stellen, ja, wenn der Heilige Geist eine eigenständige Person ist und er Gott selbst ist, dann sollten wir doch eigentlich auch zum Heiligen Geist beten und den Heiligen Geist anbeten. Aber im Normalfall tun wir das nicht. Jetzt frage ich mich, warum eigentlich? Sollten wir das nicht mehr tun, dass wir den Heiligen Geist direkt ansprechen und nicht immer nur Jesus und den Vater? In den altkirchlichen Bekenntnissen, ihr seht, wir gehen so ein bisschen in die Kirchengeschichte hinein, da gibt es so eine Stelle, die lese ich mal vor, das ist im Niceno Constantinopolitanum, da gibt es einen Preis dafür, wenn man das nachher so in einem Wort ganz schnell mir sagt. Niceno Constantinopolitanum. Also da heißt es, wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater und dem Sohn, hier steht jetzt das Filioque, hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird, der gesprochen hat durch die Propheten. Also hier sagt das altkirchliche Bekenntnis, der Heilige Geist wird angebetet. Ich habe mir darüber Gedanken gemacht und bin zu dem Entschluss gekommen, ich möchte das anders tun, weil die Heilige Schrift zeigt uns, wie wir beten sollen. Also nicht die altkirchlichen Bekenntnisse, so gut und so richtig sie meistens auch sind. Aber die Heilige Schrift lehrt uns, wie wir beten sollen. Und da ist es dann interessant zu sehen, was das Werk des Heiligen Geistes eigentlich ist. Da muss man dem mal nachgehen, was tut der Heilige Geist, da kommen wir ja gleich noch dazu, aber hier jetzt schon mal vorgegriffen, Römer 8, Vers 15, wir haben nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass wir uns abermals fürchten müssten, sondern wir haben einen kindlichen Geist empfangen, dass wir rufen, aber lieber Vater. Wir rufen, aber lieber Vater. Also wer den Geist Gottes empfängt, der fängt auf einmal an, aber lieber Vater zu rufen zu dem allmächtigen und herrlichen Gott. Das ist Wirksamkeit des Heiligen Geistes in unseren Herzen. Oder der Geist tut Folgendes in uns, Jesus klärt uns darüber auf, in Johannes 16, Vers 14, da sagt Jesus, der Geist wird mich verherrlichen. Er wird mich verherrlichen. Das tut der Geist in deinem Herzen. Er macht Jesus groß. Und je mehr ich mir diese Stellen angeguckt habe, desto klarer wurde mir, nein, ich werde den Heiligen Geist nicht direkt anbeten, denn das hat Jesus nicht gemacht, das haben die Apostel nicht gemacht, das haben die Männer des Alten Bundes nicht gemacht, die ganze Bibel tut es nicht, sondern der Geist in uns betet Jesus an, ruft Jesus an und durch Jesus zum Vater. Das will der Geist in uns entzünden. Jetzt kommen wir zum Zweiten. Wie kommt der Heilige Geist eigentlich zu uns? Wie kommt der Geist? Wir lesen noch einmal aus der Apostelgeschichte, Kapitel 2. Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort beieinander und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen zerteilt wie von Feuer und er setzte sich auf einen jeden von ihnen und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Der Heilige Geist kommt mit einem Brausen vom Himmel und es setzen sich Feuerzungen auf die Jünger und sie reden in anderen Sprachen, in Fremdsprachen. Jetzt frage ich euch mal, habt ihr das alles erlebt, als ihr den Heiligen Geist empfangen habt? Nein? Hier hat einer geschüttelt. Alle anderen sind sich noch unschlüssig. Also wie habt ihr denn den Heiligen Geist empfangen? Diese Zeichen waren nicht an, dann wage ich zu bezweifeln, ob ihr das überhaupt bekommen habt. Denn wir wollen doch ganz biblisch sein, oder? Es muss doch so sein wie in der Schrift. Also wenn da keine Feuerzungen waren, wenn da keine Fremdsprachengabe war, wenn da kein Brausen war, dann müssen wir nochmal irgendwo anders hingehen. Wie ist denn das mit dieser Fremdsprachenrede? Hier steht ja Reden in Zungen. Und das ist so ein bisschen verwirrend, dieser Begriff Reden in Zungen. Da denkt man ja, was ist denn das? Wenn man in Zungen redet, was ist das für ein komischer Laut, der dann dabei herauskommen muss? Aber wenn man in die griechische Sprache geht, dann ist der Begriff Zunge ein anderes Wort für Fremdsprache. Beziehungsweise, wenn ein Grieche sagen will, Fremdsprache, ausländische Sprache, Sprache, dann spricht er von der Zunge. Das heißt, wenn in anderen Zungen gesprochen wird, dann wird in Fremdsprachen gesprochen. Und das war ja der Clou des Ganzen. Da waren zu dem Zeitpunkt, Jerusalem war das Wochenfest, da waren Leute aus Persien, da waren Leute aus Arabien, alles Juden. Aber die kamen aus ganz verschiedenen Ländern, weil die Juden ja zerstreut lebten. Und die brachten alle ihre Heimatsprachen mit und haben in ihrer Heimatsprache sich normalerweise verständigt und waren jetzt in Jerusalem zum Wochenfest zusammen. Und jetzt sind da diese galiläischen Fischer, eindeutig Juden aus Judäa, und jetzt fangen die auf einmal nach diesem Brausen an zu reden in anderen Sprachen, in Fremdsprachen, und zwar in den Sprachen der Parther und der Meder und derer, die von Nordafrika kamen und aus den ganzen Teilen des Römischen Reiches. Und die haben gedacht, was ist denn mit denen los? Die reden ja auf einmal in Fremdsprachen und verkündigen die großen Taten Gottes in den Sprachen, die wir verstehen können. Ist ja der Hammer. Und das war die Gabe der Fremdsprachenrede oder das Reden in Zungen. Und jetzt muss man den Bogen noch weiterschlagen, zurück zum Turmbau zu Babel. Was hat Gott dort gemacht, als der Mensch sich erhob über Gott? Er hat die Menschheit gerichtet, er hat den Turm zerstört und er hat die Sprachen verwirrt. Deshalb Babel. Und dann sind sie alle mit ihren unterschiedlichen Sprachen in alle Welt. Die konnten sich nicht mehr verständigen. Der Turmbau war beendet, das ging nicht mehr. Und jetzt verstreuten sie sich in alle Welt. Es ist interessant, das ist die Turmbaugeschichte, die Sintflutgeschichte und die Schöpfungsgeschichte als Mythen in allen Völkern der Welt gibt. Bei den Indianern, bei den Chinesen, überall. Warum wohl? Weil das von dort mitgekommen ist. Und dann hat sich das in diesen Kulturen erhalten. Und hier haben wir die eigentliche Originalversion, die Gott offenbart hat. So ist es wirklich gewesen. Aber das ist jetzt nicht das Thema, das ist nur ein Seitenzweig. Der Punkt ist, dass die Sprachen verwirrt wurden bei dem Turmbau zu Babel. Und jetzt zu Pfingsten wird das Evangelium in allen Sprachen verkündigt und Gott sagt, ich führe euch wieder zusammen. Ich, der ich euch im Gericht zu Babel zerstreut habe über die ganze Welt, werde euch jetzt durch dieses Evangelium von dem gekreuzigten und auferstandenen Christus wieder sammeln zu einem Volk. Das, was ihr damals sein wolltet, in eurer Überheblichkeit, das tue ich jetzt in der Demut Christi. Ich sammle euch aus den Völkern wieder zusammen. Und das tut der Herr durch das weltweit verkündete Evangelium. Und da hat die Fremdsprachenrede, dieses Reden in Zungen, seinen Platz. Es ist eine Gabe, mit einer fremden, nicht erlernten Sprache zu verkünden von den großen Taten Gottes. Wie kann nun ich den Heiligen Geist empfangen? Ich hatte ja gesagt, also ist ein bisschen problematisch, ne? Wenn du keine Feuerzunge gesehen hast, wenn du kein Brausen gehört hast, wenn du nicht in Fremdsprachen sprechen kannst, hast du eigentlich Pech gehabt. Da musst du noch mal ganz vorne anfangen. Nein, sondern das war ein besonderes Zeichen in Jerusalem für die damals alle versammelten Menschen aus den verschiedenen Völkern des Römischen Reiches. Aber wenn wir dann weiterlesen im Neuen Testament, da sehen wir, dass Gott die Gabe des Geistes auch ganz anders gibt. Und zwar ganz grundsätzlich da, wo jemand umkehrt zu Jesus Christus, seine Sünden bekennt, Vergebung empfängt, sich taufen lässt, da wird der Heilige Geist empfangen. Apostelgeschichte 2, 38. Da sagt Petrus in seiner Pfingstpredigt, als sie aber das hörten, ging's ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Petrus sprach zu ihnen, tut Buße, also kehrt um und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Jetzt kommt's. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Da steht's. Also kommt nicht jetzt groß auf die Zeichen an, sondern es kommt darauf an, dass du umkehrst, dass du Jesus annimmst, dass du die Sünde bekennst, dass du die Vergebung annimmst und da kommt der Heilige Geist mitten in dein Herz. Oder auch in Epheser 1, Vers 13. In ihm, also in Christus, seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Also ihr hört das Wort der Wahrheit, das Evangelium von eurer Seligkeit. Und als ihr das im Glauben angenommen habt, da wurdet ihr versiegelt mit dem Heiligen Geist. Das ist also eigentlich ganz einfach. Ohne irgendwelchen großen Zeichen, ohne irgendwelche großen Gaben, die noch zusätzlich kommen müssen, sondern du wirst gläubig und dort empfängst du den Heiligen Geist. Es gibt manche, die sagen, du musst noch eine zweite Erfahrung erleben. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Da wird gesagt, ja, die erste Erfahrung ist die, wenn du so hineinkommst in den Glauben und dann kommt die eigentliche zweite Erfahrung, da empfängst du dann die Sprachenrede, da empfängst du dann die Salbung mit dem Geist, da empfängst du die Taufe mit dem Heiligen Geist, da empfängst du die Versiegelung mit dem Heiligen Geist. Aber die Schrift macht deutlich, es ist ein Vorgang, nämlich da, wo du Jesus annimmst, wo du deine Sünde bekennst, da kommt auch der Geist Gottes in dein Herz. Und du bist versiegelt und gesalbt und erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und dann noch ein drittes, Johannes 7, 38, 39, da sagt Jesus, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glauben. Also der Geist wird da empfangen, wo wir glauben, und zwar nicht glauben irgendwie, sondern wie es die Schrift sagt, wie es in der Heiligen Schrift zu lesen ist. Deshalb ist es wichtig, der Heilige Geist bindet immer an die Schrift. Das ist etwas ganz Natürliches des Geistes, dass er dich immer zur Schrift führen will. Denn die Schrift ist aus dem Geist hervorgegangen. Und wenn der Geist jetzt in dich hineinkommt, wirst du an die Schrift gebunden. Denn beides ist miteinander kompatibel. Beides ist vom selben Geist. Deshalb, wenn du den Geist empfängst, dann empfängst du ihn so, wie es die Schrift sagt. Jetzt kommen wir zum dritten. Was tut denn der Heilige Geist? Und das ist wichtig, diese Frage, denn manche sehnen sich danach und sagen, wir wollen mehr Wirkung des Heiligen Geistes, wir wollen mehr charismatisches Leben in unserer Gemeinde, da soll mehr Heiliger Geist sein. Und das ist ja auch ein berechtigtes Anliegen, denn wir wollen ja mehr von Gott, mehr Fülle, mehr Geist, jawohl. Ein Bekannter von mir, der hat mal gesagt, er ist mit dieser Frage mehr charismatisches Leben, bis nach Toronto geflogen. Hat sich in den Flieger gesetzt mit seiner Frau, ist nach Toronto, nach Kanada geflogen, weil da war gerade so eine riesige Geschichte, ging durch alle Welt, alle haben davon geredet, Toronto, da fallen die Leute um, da treten irgendwelche Prediger auf, machen Huh, und dann fallen alle um und lachen im Geist und machen dieses und jenes und so weiter. Der ist nach Toronto geflogen, um das zu erleben. Ich sage, dass es tut es. Ich habe mit ihm ordentlich diskutiert, in Hamburg, in der Straßenbahn haben wir diskutiert über diese Frage. Und ich habe gesagt, das ist alles, was du brauchst. Du musst nicht nach Toronto fahren. Die Heilige Schrift ist es, die dir das sagt, was du brauchst, um den Heiligen Geist in der Fülle zu empfangen. Und ich will jetzt einfach mal 7 Punkte, also wir brauchen noch eine Dreiviertelstunde ungefähr, herausarbeiten, um zu zeigen, das ist Leben in der Fülle des Heiligen Geistes. Das erste steht in Römer 5, Vers 5. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Das heißt, wenn wir Liebe untereinander haben, dann haben wir Fülle des Geistes. Und wenn es an Liebe mangelt, bitte, dann lasst uns darum kämpfen und dafür beten, dass Heiliger Geist in unsere Herzen kommt, damit unsere Herzen sich mehr in Liebe verbinden. Das ist für mich ein wesentliches Kennzeichen der Gegenwart des Heiligen Geistes. Und da, wo in Liebe miteinander umgegangen und gelebt wird, da ist Fülle des Geistes. Und danach sollten wir trachten, denn ohne die Liebe ist alles nichts. Kannst du alles knicken. Kannst die ganze Welt bereisen und von einem gewaltigen Ort zum anderen fliegen, Toronto und was weiß ich alles, bringt dir alles nichts ohne die Liebe. Dann bleib lieber hier und geh in deinem Kämmerlein auf die Knie und bete darum, dass wir in dieser Gemeinde mehr Liebe untereinander haben. Und dann lebe das selbst aus. Das wäre das Erste. Das Zweite ist, was ich schon gesagt hatte, in Johannes 16, Vers 14. Jesus sagt, der Geist wird mich verherrlichen. Das ist das Hauptanliegen, das Hauptsehnen des Geistes, Jesus groß machen. Deshalb ist eigentlich nicht der Trick, in eine Gemeinde zu gehen, wo besonders viel vom Heiligen Geist die Rede ist, sondern der eigentliche Schlüssel ist, geh in eine Gemeinde, wo besonders viel von Jesus die Rede ist. Denn die Wirkung des Geistes ist ja gerade das, dass er Jesus groß macht. Das ist ja seine Aufgabe. Das ist sein Sehnen, sein Anliegen, Jesus groß machen. Wo von Jesus die Rede ist, wo Jesus groß gemacht wird, wo Jesus verherrlicht wird, wo wir abnehmen und Jesus größer wird, da ist Wirkung des Heiligen Geistes. Wo unser eigenes Ich, unsere Selbstsucht zerbricht und wir zum Kreuz kommen und uns als Sünder erkennen und unsere Sünde Jesus bekennen, da ist Wirkung des Heiligen Geistes. Das ist charismatisches Leben, wo du zerbrichst und deine Sünde bekennst und wo du deinem Bruder, der dir so auf die Nerven geht, trotzdem in Liebe begegnest und ihn lieben kannst, wo die Unversöhnlichkeit endlich zur Versöhnlichkeit kommt, das ist charismatisches Leben. Und das streben wir an. Das will der Geist unter uns wirken. Der Geist, drittens, führt in alle Wahrheit. Johannes 16, Vers 13. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Wir stehen ja in der Welt immer wieder in der Auseinandersetzung zwischen Lüge und Wahrheit. Und auch in der Gemeinde stehen wir immer wieder in der Auseinandersetzung zwischen Lüge und Wahrheit. Und der Geist Gottes, und das ist Wirkung des Geistes, dass er uns an die Wahrheit bindet und damit immer wieder an die Schrift. Das heißt, geisterfülltes Leben, persönlich und in der Gemeinde, ist, wenn der Geist dich hier in allen Zeitströmungen und Gemeindeströmungen immer wieder zur Schrift führt und dir von hier die Antworten gibt. Jetzt nehmen wir mal als kleines Beispiel, auch wenn es auf den ersten Blick nicht passt, diese ganze Frage nach dem Klimawandel und der Klimaapokalypse, die da auf uns zukommt. Greta Thunberg, die vor den Vereinten Nationen sagt, dass eine Mass Extinction der Fauna und Flora vor uns steht, also eine Massenauslöschung von Fauna und Flora. Das heißt, man hat fast den Eindruck, das schnürt einem ja die Kehle ab. Das ist ja gewaltig, was da auf uns zukommt. Das ist ja das Ende der Zivilisation und des normalen, natürlichen Lebens auf diesem Globus. Das ist das totale Ende. Die totale Klimaapokalypse wird gewissermaßen an die Wand gemalt. Und jetzt kann man entweder in Panik verfallen, in Hysterie, oder man kommt wieder zur Ruhe und sagt, was hat das Wort Gottes eigentlich dazu zu sagen? Was sagt die Bibel dazu? Und dann führt der Heilige Geist zum Beispiel an so eine Stelle, in 1. Mose 8, 22, solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Und jetzt sehe ich, ich habe einen Gott, der über dem Klima steht. Und was der Mensch in seiner Hybris, auch mit seiner Umweltverschmutzung, alles anrichten will. Der Mensch ist in den Augen Gottes doch nur ein Staubkorn, ein Tropfen im Eimer. So bezeichnet Gott die Völker, ein Tropfen im Eimer. Wir denken, wir könnten alles verändern und machen und tun und beeinflussen. Und Gott sagt, mal halblang, Leute, macht euch mal jetzt nicht größer, als ihr seid. Entspannt euch doch mal. Ich bin der Herr über das Klima. Ich bin der lebendige Gott, der das Wetter macht. Ich lasse es regnen, ich lasse es schneien, ich mache die Wolken, ich bin der Herr. Entspannt euch doch mal. Nur weil ihr da ein bisschen mit dem Auto und mit dem Flugzeug rumdüst, macht ihr doch nicht mir, fuscht ihr mir doch nicht ins Handwerk. Ich bin Gott und ich habe garantiert in meinen Worten, das habe ich euch gegeben, lest es nach, Sommer und Winter, Frost und Hitze, Saat und Ernte wird nicht aufhören. Ich, Gott, sorge dafür, dass das so bleibt. Wir haben eine Klimabestandsgarantie. Nicht absolut. Veränderung gibt es, ja. Wir brauchen den Klimawandel gar nicht leugnen. Natürlich gibt es den. Den gab es schon zur Zeit der Römer, gab es Warmzeiten. Im Mittelalter gab es Warmzeiten, dann gab es wieder Kaltzeiten. Und die Warmzeiten waren teilweise wärmer als die heutige Warmzeit. Ja, da gab es noch keine Autos, gab es noch keine Flieger. Also fliegt ruhig nach Mallorca oder was weiß ich wohin. Das schadet dem Klima geringfügig. Gott ist der Herr über das Klima. Ich bin nicht gegen Umweltschutz. Ich sammle selber Müll an der Straße, wenn da Müll rumliegt. Aber ich bin heute Morgen mit dem Auto gekommen. Genau, also das Wort Gottes führt in die Heilige Schrift, bindet an das Wort und macht uns dann wieder nüchtern. Und wir verfallen dann nicht in Hysterie oder Panik, oder in einen Wahn, sondern gebunden an das Wort, nüchtern bleiben. Das vierte, der Geist vergewissert die Gotteskindschaft. Und das finde ich so was Herrliches, dass wir uns nicht selber versuchen, einreden zu müssen, ich glaube an Gott, ich glaube an Gott, ich glaube an Gott. Ich will, dass das wahr ist. Das muss doch irgendwie wahr sein. Sondern, dass Gottes Geist in uns hineinkommt, Wohnung nimmt und uns die Gotteskindschaft vergewissert. In Römer 8, Vers 16. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Boah, ist das nicht herrlich? Gottes Geist in dir gibt Zeugnis, dass du durch Jesus ein Kind Gottes bist. Ich muss mir das nicht einreden, sondern er redet es mir ein. Und das ist was ganz, ganz Herrliches. Und wenn du das noch nicht hast, diese Gewissheit, dann bitte den lebendigen Gott, dass er dir die Gabe des Heiligen Geistes schenkt, der dir diese Gewissheit ins Herz gibt, durch Jesus Christus. Bitte ihn einfach drum. Er will dir das schenken. Das ist geisterfülltes Leben. Ein fünftes, der Geist wirkt in uns Früchte des Geistes. Unser Miteinander in unseren Ehen, in den Familien, in der Gemeinde ist immer wieder geprägt von unserem fleischlichen Wesen. Und da ist Streit, da kommt Neid auf, da kommen Sorgen auf, da kommt Angst auf. Was heißt, Mann, ich bin noch ein Kind Gottes, warum kommt denn das jetzt schon wieder hoch? Das kommt aus deinem Herzen. Aber jetzt kommt der Heilige Geist und er erinnert dich daran, dass du ein Kind Gottes bist und dass er, Jesus, dich verändern will. Galater 5, Vers 22, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit, gegen all dies steht kein Gesetz. Das ist Leben in der Fülle des Geistes und wir wollen Gott für unser Leben, für unsere Ehen, für unsere Familien, für unsere Gemeinde darum bitten, dass diese Früchte richtig ordentlich sprießen, dass da richtig was zu sehen ist. Das ist geisterfülltes Leben, das wir brauchen. Das sechste, die Gaben des Geistes. Der Heilige Geist gibt Gaben. 1. Korinther 12, Vers 4. Es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. 1. Korinther 12, Vers 7. In einem jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. So, und da wir wirklich keine Zeit haben, um jetzt die ganzen Geistesgaben durchzugeben, ist das eine Aufgabe für Niklas, mal darüber zu predigen. Aber ich sage eins dazu. Entziehe dich deiner Gemeinde nicht. Bleib nicht weg unter dem Motto, die Gemeinde gibt mir nichts. Oder, ach, irgendwie ist das nicht so mein Ding, wie die da miteinander umgehen, das ist mir zu kühl. Oder, nein, oder das ich fühle mich da nicht wohl. Oder solche Dinge, ja. Sondern du wirst vom Geist mit einer Gabe begabt, die du zum Nutzen der anderen einbringen sollst. Und deshalb sollst du in die Gemeinde gehen. Es geht gar nicht um dich. Es geht um die anderen. Die anderen brauchen dich. Und das ist, wenn du dich morgens in deinem Bett einmal umdrehst und sagst, oh, heute habe ich echt keinen Bock, in die Gemeinde zu gehen. Dann geh hin, weil der andere dich braucht. Zum Nutzen der anderen hast du die Gabe bekommen. Deshalb geh du hin. Und dann, auf wunderbare Weise, wirkt Gott es dann so, dass du durch andere wiederum beschenkt und auferbaut wirst. Oh, ohne dass du es erwartet hast. So macht Gott das. Deshalb, Gaben des Geistes sind für die anderen da durch dich. Und jetzt kommen wir zum siebten und letzten. Jesus sagt in Apostelgeschichte 1, Vers 8, aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und ihr werdet meine Zeugen sein. Angefangen in Jerusalem und in Judäa und Samaria bis an die Enden der Erde. Bis zu den Leuten, mit denen du zusammen in der Schulbank sitzt, zusammenarbeitest, deine Nachbarn, da soll das Evangelium hin. Und wenn wir charismatisch sind, wenn wir geisterfüllt sind, wenn wir getrieben sind vom Heiligen Geist und wenn der Heilige Geist in dieser Gemeinde eine Rolle spielt, dann lass uns eine Gemeinde sein, die das Evangelium rausbringt zu den Leuten. Das ist geisterfülltes Leben. Das will der Heilige Geist unter uns wirken. Menschen machen das weltweit unter Todesgefahr. Und das können sie nur in der Kraft des Geistes. Wir haben hier keine Todesgefahr. Lass uns rausgehen und den Menschen das Evangelium bringen. Wer ist der Heilige Geist? Er ist die dritte Person des dreieinigen Gottes und Gott selbst. Wie kommt der Heilige Geist? Der Heilige Geist kommt zu Pfingsten, aber er kommt durch Jesus Christus zu jedem, der Jesus Christus annimmt im Glauben. Und was tut der Heilige Geist? Er trägt die Liebe Gottes in unser Herz. Er macht Jesus groß. Drittens, er führt in alle Wahrheit. Er vergewissert die Gotteskindschaft. Er gibt Früchte des Geistes, er gibt Gaben des Geistes und er macht uns zu Zeugen des Evangeliums. Amen.